Bevor ich jetzt groß in meinen Vortrag einsteige, würde ich ganz gerne erst ein kleines Video zeigen, das relativ gut auf den Punkt bringt, worum es mir unter anderem auch gehen soll, nämlich unter anderem um ein konkretes Strategiespiel namens Colonel Panic. Das habe ich hier. Mach bitte jemals das Spiel an.
Sieht das wirklich so aus?
Das Spiel? Ja, ja. Eine kurze Zusammenfassung gleich vorweg. Das Echtzeitstrategiespiel Colonel Panic verlegt seinen Handlungsschauplatz in das Innere eines Computers und verweist damit ganz unmittelbar auf seine Medialität des Spiels, aber auch des Computers. Dennoch sollten wir uns nicht dazu verleiten lassen, in Colonel Panic ein Modell des Computers oder besser seiner Software zu sehen. Vielmehr zeigt Colonel Panic, dass wir beim Spielen immer auch mit der Maschine spielen. Und das heißt in diesem Fall, wie programmieren. Ich möchte daher zunächst versuchen, mich dem Gegenstand der Strategiespiele vom Konzept der Maschine her zu nähern und im Anschluss daran etwas ausführlicher auf den Begriff der Medialität eingehen. Erstens, Colonel Panic. Bemüht man eine der gängigen Internetsuchmaschinen mit dem Schlagwort Colonel Panic, so erhält man eine knappe Million Ergebnisse. Schnell wird deutlich, dass Colonel Panic keinesfalls lediglich der Name eines Strategiespiels ist, das für verschiedene Betriebssysteme wie Linux, Windows oder Mac zur Verfügung steht, sondern dass man, wenn man eine Colonel Panic hat, ein Problem hat. Kurz gesagt bedeutet es, dass der Computer abgestürzt ist. Hier sehen wir eine echte Colonel Panic. Das ist nicht mein Computer, das habe ich einfach bei Google Bildersuche gefunden. Der Begriff selbst geht auf eine Subroutine von Unix-kompatiblen Betriebssystemen zurück, die im Falle eines Softwarefehlers die Aufgabe übernimmt, möglichst viele Informationen auszugeben, die bei der Problemlösung helfen sollen. Eine Colonel Panic ist daher zutiefst deprimierend und ein Strategiespiel gleich namens hat dementsprechend ein großes Versprechen einzulösen. Dabei handelt es sich bei Colonel Panic nicht einmal um ein eigenständiges Spiel, sondern um eine Erweiterung, die auf der Game Engine Spring aufsetzt. Bei Spring wiederum handelt es sich um das Projekt, dem Strategiespielklassiker Total Annihilation von 1997, das trotz eines inzwischen biblischen Alters über eine rege Community verfügt, technisch auf den neuesten Stand zu bringen und, wesentlich wichtiger noch, eine offene Plattform für eine Reihe von Varianten zur Verfügung zu stellen, die Total Annihilation bisher vorgebracht hat. Spring setzt daher konsequent auf ein Konzept, in dem die Spielenden selbst die Produzenten ihrer Unterhaltungssoftware sind. Hier sehen wir zum Beispiel noch eine andere Spring-Variante, das ist dann Spring 1944. Die gleiche Game Engine. Als Game Engine ist Spring daher auch und gerade eine Entwicklungsplattform, ein Phänomen, das zu einem zunehmend zentralen Charakteristikum des Computers als Medium geworden ist. Eine Reihe gängiger Anwendungssoftware verfügt über standardisierte Schnittstellen, die das unkomplizierte Einbinden von Softwaremodulen erlaubt. Die Apps der Firma Apple, die neumodischen, sind daher lediglich populärer Ausdruck eines seit längerem mit Erfolg praktizierten Konzepts. Das Spielziel von Colonel Panic ist nun entweder als System, als Hacker oder als Network Kontrolle über einen Computer zu gewinnen. Und ein Match ist gewonnen, wenn man den gegnerischen Kernel bzw. dessen äquivalente Security Hole oder Carrier zerstört. Da das Ressourcenmanagement in Colonel Panic keine Rolle spielt, man also so viele Einheiten haben kann, wie man denn möchte, geht es im Grunde ebenfalls darum, einen Computer mit den eigenen Einheiten zu überfluten, ihn zu spammen, könnte man sagen. Wobei ein Match typischerweise lediglich 10 Minuten dauert. Als Basiseinheit dient im Falle des Systems der Kernel, der neben den Kampfeinheiten Bit, Byte und Pointer dazu in der Lage ist, Assembler zu produzieren. ihrerseits auf entsprechenden strategischen Punkten Sockets errichten können, die zusätzliche Kampfeinheiten in Form von Bits produzieren können. Wird man statt der Seite des Systems die Hacker oder das Network, so stehen dann andere Einheiten mit entsprechenden unterschiedlichen Fähigkeiten zur Verfügung. Da der Kernel für die Produktion der unterschiedlichen Einheiten unterschiedlich lange benötigt und sich diese wiederum unterschiedlich schnell bewegen können, ist Zeit im Grunde die einzige knappe Ressource. Die wesentliche Strategie besteht unter dieser Voraussetzung daraus, ein mehr oder minder ausgewogenes Gleichgewicht an Kampf- und Konstruktionseinheiten zu produzieren, um damit dann die Oberhand über den Computer gewinnen zu können. Kernel Panic ist auch aus der Perspektive des Gameplays eine herkömmliche Strategiespielvariante, wenn auch in seinem Retro-Stil eine ausgesprochen attraktive, würde ich sagen. Das Interessante an Kernel Panic ist nun, dass es in seinem Interface etwas thematisiert, das sich im Folgenden als charakteristisch für das gesamte Genre der Strategiespiele kennzeichnen oder beschreiben möchte. Die Einheiten stellen etwas wie Softwaremodule dar, die von der Spielerin mittels Mausklicks oder Tastaturkürzel dazu programmiert werden können, vordefinierte Aufgaben wie Attack, Wait, Move, Guard, Repair or Fire at Will abzuarbeiten. Kernel Panic ist in dieser Hinsicht so etwas wie eine programmierbare Maschine. Der Spielspaß besteht mehr oder weniger darin, die Maschine einzurichten, sie zu starten, dem Geschehen zuzusehen und immer wieder adjustierend einzugreifen. Also wenn man nochmal auf die Frage nach dem Handeln zurückkommen, haben einige Strategiespiele, auf jeden Fall Kernel Panic, auch genau diesen Reiz, dass man eben nicht handeln muss, sondern einfach mal ein paar Mausklicks veranstaltet und schaut, was passiert und wie es dann weiter vorangeht. Also nicht handeln. Als Spieler ist man eher ein Operator oder ein Programmierer, der ein konstantes Feedback von seinem Programm erhält und die Möglichkeit hat, verschiedene Parameter zu beeinflussen. Auch in dieser Hinsicht ein ganz normales Strategiespiel. Vorschlag ist nun, dieses Spielprinzip als Ausdruck einer bestimmten Sichtweise auf den Computer zu verstehen. Eine Sichtweise, die nach wie vor im Medium, als dass der Computer inzwischen angesehen wird, wirkmächtig ist. Gemeint ist die Maschinensicht, die so der Gedanke recht gut auf den Punkt bringt, was der Computer in seiner Funktionsweise ist. Zweitens, das Medium aus der Maschine. Der Computer präsentiert sich uns Nutzern inzwischen fast ohne Ausnahme als eine Schreibtischoberfläche, als ein Desktop. Was 1995 noch anders zu kritischen Einschätzungen gewesen ist, oder auch heute schon, dass hinter der Oberfläche der gesamte Computer seinen Nutzern entzogen werde, ist nun zum vorherrschenden Paradigma der Computernutzung geworden. Weitergehend dann noch präsentieren sich heute sogar MP3-Player und Telefone mit einer Oberfläche, die die Nutzerin unmittelbar an den Desktop ihres PCs erinnert. Das Konzept der Direct Manipulation, von nunmehr fast 30 Jahren noch innovativer Ansatz, ist inzwischen zu einer schlichten Selbstverständlichkeit geworden. Direct Manipulation ist hierbei der Versuch, den Nutzern einen intuitiven Umgang mit dem Computer zu ermöglichen, indem diese keine Kommandos mehr erlernen müssen, sondern, um das plakativste aller Beispiele zu wählen, eine Datei anfassen und in den Mülleimer verschieben. Pate hier Verstand, wenig erstaunlich, die in den 1980er Jahren bereits weit verbreiteten Spielekonsolen. Da hat man sich dieses Konzept einfach abgeschaut. Nicht zuletzt das erst kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellte iPad der Firma Apple bringt dieses Konzept deutlich auf den Punkt. Statt Tastatur nun Multitouch und Gesten. Microsoft wartete gar vor ein paar Wochen seinerseits mit dem Versprechen auf, einen Game Controller zu entwickeln, der auf den Controller verzichtet. Und für Linux gibt es hingegen seit ein paar Jahren grafische Nutzeroberflächen mit 3D-Effekten, die das Versprechen beinhalten, aus der Schreibtischoberfläche einen tiefen perspektivischen Raum werden zu lassen. Am Ende der Entwicklung steht so vielleicht nicht allein ein 3D-Internet, wie es unter anderem Second Life projektiert, sondern eben auch ein begehbarer Raum als Interface zum PC. Es gibt auch noch andere, zumindest Studien für diese 3D-Desktops, wo man dann tatsächlich auch nochmal die Objekte so ein bisschen hinten in der Tiefe anordnet, dass man halt dann eigentlich nicht nur noch vorne in der Fläche hat, sondern dass man einfach so richtig hineingehen muss in diesen Raum, um die Sachen auszuwählen. Die habe ich aber nie zum Laufen gebracht, das sind eher solche Konzepte und das ist halt ein 3D-Desktop, der inzwischen schon recht verbreitet unter Linux ist. Das ist jetzt nicht so spektakulär, macht aber auch ein bisschen Spaß, da kann man ein bisschen mit herumspielen. Es bleibt aber dennoch zu sagen, welche Nutzungsweise der Computer oder welche Nutzungsweise des Computers uns dieser Ansatz vorgibt. So steht zu vermuten, dass wir hierdurch an die Oberfläche des Apparats gekoppelt werden und damit zum Nutzer im Wortsinne werden. Mitunter ließe sich hierfür der Begriff des Handlungsbildes verwenden, wie er von Stefan Günzel für das Genre der Ego-Shooter vorgeschlagen wird, und dass er, meines Erachtens nicht wirklich überzeugend, von den herkömmlichen Desktop-Operationen abzugrenzen, versucht. Zitat: Im Ego-Shooter wird aufgrund des unmittelbar aus dem Bildaufbau ableitenden Spielprinzips deutlich, dass die Besonderheit von Computerspielen darin besteht, dass man, um zu spielen, das Bild benutzen muss, welches man sieht. In Ego-Shooter ist dieser Bezug, der in anderen Spielen meist nur impliziert ist, evident. Ein Hegelianer würde wohl sagen, das Videospiel kommt dem Ego-Shooter zu sich selbst. Es liegt hier nicht mehr eine Interaktion auf Basis einer symbolischen Handlung oder der Handlung mit Symbolen, wie beim Desktop-Ordner, dem Schachspiel oder auch bei Ace of Aces vor, sondern eine Handlung mit den Bildobjekten als solche. Sie haben keine Stellvertreterfunktion mehr, sondern sie sind selbst. Sondern sind sie selbst. Starke These. Was vor allem in Günzels Aufsatz deutlich wird, ist, wie sehr doch das Point-and-Click der grafischen Nutzeroberfläche mit dem Fokussieren und Schießen im Shooter korrespondiert. Deutlich wird ebenso sehr, wie sich der Umgang mit dem Computer in Richtung einer vollkommenen Transparenz entwickelt und in Anspielung auf Rolf Luhrn mit dieser Verunsichtbarung auch eine Naturalisierung einsetzt. Die Objekte werden zu sich selbst. Doch darauf will ich erst später wieder zurückkommen. Zunächst geht es mir um die Frage, womit wir es beim Computer zu tun haben. Dieser ist als universelle Maschine eben dies, eine Maschine. Das ist ein Xeon Dual Core. Ein Prozessor besteht in seinem zentralen Bestandteil, dem Kern, den wir gerade vor uns sehen, aus mehreren Millionen Transistoren, die man sich als Schalter vorstellen darf und die zu nichts anderem zu gebrauchen sind, als Ströme miteinander zu verschalten und diese für weitere Operationen zu speichern. Hiermit ist diese Maschine in der Lage, jede andere Maschine zu emulieren, die aus einer gegebenen Eingabe nach einer endlichen Zeit eine definierte Ausgabe liefert. Maschinen sind nichts anderes als zergliederte Arbeit, ebenso wie Algorithmen eine zergliederte Rechnung darstellen. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang lediglich der Begriff der universellen Maschine, die entsprechend programmiert werden muss, damit aus ihr eine konkrete Maschine wird. Hierüber lässt sich, so der Gedanke, eine Differenz zwischen den Strategiespielen und den Shootern benennen. Diese Differenz möchte ich provisorisch als Mediumnutzung im Unterschied zur Maschinennutzung bezeichnen. Es geht also um eine bestimmte Gebrauchsweise des Computers und damit um die These, dass sich diese auch im Bereich der Computerspiele wiederfinden. Bereits hingewiesen habe ich auf das Maschinenkonzept, das ich zugrunde legen möchte. Eine definierte Eingabe, eine definierte Bearbeitung, eine definierte Ausgabe. Dies ermöglicht, dass Maschinen automatisch und mithin autonom funktionieren. Was sie von den Werkzeugen unterscheidet, denen gewissermaßen ihre Interaktivität eingeschrieben ist und die auch wieder von der Mediumnutzung des Computers unterscheidet, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass hiermit die Illusion eines intuitiven und transparenten Umgangs erzeugt wird. Der Computer als Medium abstrahiert gewissermaßen von der Maschine und führt das Werkzeugkonzept auf eine neue Ebene, auf der die Nutzer mit Objekten statt mit Daten interagieren. Hierbei liegt tatsächlich der Verdacht nahe, dass aus der universellen Maschine ein herkömmlicher Apparat wird. Drittens, Entwicklungsumgebung. Habe ich auch über Google-Bildersuche gefunden, das finde ich schon sehr schön. In einer recht erbittert geführten Diskussion zum Thema Computer als Medium auf der deutschsprachigen Mailingliste Rohrpost brachte Florian Kramer 2003 die Problematik der grafischen Nutzeroberfläche recht drastisch auf den Punkt. Diese sei in höchstem Maße regressiv und lasse aus dem Nutzer einen Anklicksklaven werden. Demgegenüber fordert er eine Art Computerliteratisierung ein, die den Nutzer ermächtige, sich auf die Ebene des Codes zu begeben. Ein emanzipierter Umgang mit dem Computer sei in diesem Sinne ein programmierender Zugriff. Zitat: Definiert man Computer als Maschinen zur Automatisierung von Arbeitsabläufen durch Programmierung, so regredieren heutige Graphical User Interfaces den Computer zu einem recht stupiden, nur manuell bedienbaren Werkzeug. keine echte, das heißt Turing-vollständige Programmiersprache, beziehungsweise Umgebung kann vom Prinzip des Computers so stark abstrahieren, dass dabei das Grundverständnis einer Maschine, die algorithmische Instruktionen ausführt und somit formale Sprachen spricht, verloren gehen könnte. Und nur auf dieses strukturelle Verständnis kommt es meiner Meinung nach an. Klar ist indes, dass auch Programmierer auf Oberflächen angewiesen sind. Software funktioniert stets in einem Umfeld hochkomplexer Hardware und in einem mindestens ebenso komplexen Umfeld weiterer Software. Dennoch ist ein Unterschied in der Nutzungsweise benannt. Die Programmierende macht sich die Funktionsweise des Computers zum Nutze, indem sie Arbeit an die Maschine delegiert. Wohingegen der Nutzer auf der grafischen Oberfläche Objekte manipuliert, indem er etwa Bilder retuschiert, Texte formatiert, Videoclips ediert oder aber mit einem Raketenwerfer auf Monster schießt. Von hier aus führt kein Weg zu einem programmierenden Umgang. Oder doch? Nach seiner Lektüre von Marshall McLuhans Understanding Media reifte bei Alan Kay die Erkenntnis, es beim Computer mit einem Medium zu tun zu haben. Unter der Formulierung Doing with images makes symbols gab er die Idee Ausdruck, dass eine mediumgerechte Nutzung des Computers darin bestehen müsse, einen Weg zu finden, auf dem es möglich wird, ihn mittels der Manipulation von Objekten zu programmieren. Eben Doing with images makes symbols. Dahinter steckt der auf Jean Piaget zurückgehende Ansatz der Lernphase. Zitat: Learning takes best place kinesthetically, then iconically, and finally the intuitive knowledge will be in place that will allow the more powerful but less vivid symbolic processes to work at the strongest. Ein Computerinterface, das den Nutzer in das Zentrum des Designs stellt, müsste daher versuchen, ihm diesen Umgang mit Bildern zu erlauben, um daraus komplexere Konstruktionen zu kreieren. Ich möchte nun nicht näher darauf eingehen, wie erfolgsversprechend ein solches Modell für eine reelle Anwendungssoftware oder um Anwendungssoftware zu programmieren sein kann. Spannend ist jedenfalls, dass mit diesem Ansatz das Konzept der objektorientierten Programmiersprachen, das in den 1960er Jahren erstmals mit Simula in Erscheinung trat, stark popularisiert wurde. Objektorientierte Programmiersprachen sind inzwischen zum vorherrschenden Paradigma der Anwendungsprogrammierung geworden und erlauben einen hohen hohen Abstraktionsgrad, in der die Programmierer sich aus Bibliotheken bereits vorhandenen Softwarecodes bedienen können. Dieser steht in Form von definierten Objekten zur Verfügung, die bestimmte Aufgaben erledigen können, also auf Eingaben eine entsprechende Ausgabe liefern. In der deutschsprachigen Wikipedia-Sektion wird es sehr anschaulich formuliert. Zitat: Jedes Objekt im System kann als ein abstraktes Modell eines Akteurs betrachtet werden, der Aufträge erledigen, seinen Zustand berichten und ändern und mit anderen Objekten im System kommunizieren kann, ohne offenlegen zu müssen, wie diese Fähigkeiten implementiert sind. Wenn uns das nicht an die Strategiespiele erinnert. Man kann dies getrost als eine Art Baukasten aus Modulen verstehen, die miteinander interagieren können. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass im Zuge der Weiterentwicklung objektorientierter Programmiersprachen ebenfalls das Konzept der Fenster und Menüs entstanden ist, die ihrerseits Grundlage der Desktop-Oberfläche gewesen sind. Entwickelt wurde die grafische Nutzeroberfläche durch eine Gruppe um Alan Kay, Dan Ingalls und Dale Goldberg, den Autoren der Programmiersprache Smalltalk, also eben nicht von Apple und auch nicht, schon gar nicht von Microsoft.
Das ist klar.
Genau. Die hatten diese Programmiersprache als vollständige Entwicklungsumgebung inklusive dem sogenannten Windows Icons Menus Pointers Konzept konzipiert. Grafische Nutzeroberflächen haben in dieser Hinsicht, zumindest aus historischer Perspektive, mehr mit dem Programmieren des Computers zu tun, als ihnen gemeinhin zugestanden wird. Problematisch ist allenfalls, dass die implementierten Nutzeroberflächen eben meist nur dies erlauben, sie zu nutzen, und das bedeutet in diesem Sinne zu bedienen. Zusammenfassend ließe sich formulieren, dass wir es beim Computer mit Objekten zu tun haben, die sowohl auf Ebene der Nutzeroberfläche als auch auf Ebene der abstrakten Programmiersprachen. Beides steht in einer Verbindung zueinander. Wenn Programmiererinnen Anwendungssoftware schreiben, greifen sie auf Objekte zurück, die sie wie Module einsetzen, die dann wiederum die gewünschten Aufgaben erledigen. Hiermit wären wir wieder bei Kernel Panic angelangt. Sicherlich findet im Spiel keine Softwareentwicklung statt, auch wird in Kernel Panic nicht visualisiert, wie Computer funktionieren, dennoch ist es vom Spielprinzip her recht maschinennah. Deutlich wird so, wie sehr Strategiespiele auf die Medialität des Computers verweisen. Viertens, die Medialität der Strategiespiele. Spiele allgemein und damit auch die Computerspiele ermöglichen den Spielenden ein soziales Probehandeln. Folgt man Rolf Noah, so geschieht hier im Falle der Strategiespiele zweierlei. Zum einen popularisieren sie in aller Regel Spezialwissen, sei es darüber, wie man ein Zoo managt oder aber wie man einen Krieg führt. Dieses Spielgenre hat demnach in einem weiteren Sinne häufig eine didaktische Funktion. Oder im weitesten Sinne didaktische Funktion. Darüber hinaus erfüllen diese Spiele aber auch eine Normalisierungsfunktion, indem sie Spezialwissen zu einem Erfahrungswissen werden lassen, das dazu tendiert, internalisiert und damit unmittelbar evident im Sinne eines, das macht man so, das weiß man doch, zu werden. Doch erzeugt auch Kernel Panic eine solche Evidenz. Wie bereits gesagt, will man über Kernel Panic etwas darüber lernen, wie sich der heimische PC gegen Angreifer, gegen Hacker, Viren, Würmer oder trojanische Pferde verteidigen lässt, setzt man, kurz gesagt, auf das falsche Pferd. Es gibt kein Anwendungswissen, das sich hier werten ließe und in diesem Sinne auch kein Erfahrungswissen, wie in der entsprechenden Situation zu handeln sei. In Hinsicht auf die Strategiespiele wäre vor diesem Hintergrund noch eine Differenzierung zu treffen. Insofern diese nicht als Modelle bzw. Simulationen von etwas Existierendem in Erscheinung treten, tritt in ihr etwas anderes in den Vordergrund, das allerdings kennzeichnend für das gesamte Genre der Strategiespiele ist. Es ist dies, kurz gesagt, ihre starke Bindung an Spielregeln. Ganz trivial. Und damit aber auch ihre Maschinenhaftigkeit, insofern Spielregeln und Algorithmen als Maschinen begriffen werden können. Algorithmen haben die Aufgabe, nach einer festgelegten Reihenfolge, einer Vorschrift, mathematische Symbole zu manipulieren, sie also im Grunde maschinell verarbeitbar werden zu lassen. Schüler im Mathematikunterricht sind, wenn sie etwa den größten gemeinsamen Teil ermitteln, nichts anderes als Papiermaschinen als Computer. Algorithmen lassen sich daher ebenfalls als einen Satz von Regeln begreifen, bei deren exakten Befolgung sowohl Menschen als auch Maschinen selbst die komplizierteste Berechnung anstellen können. Dass also der Computer wie geschaffen ist für das Strategiespiel, liegt hierin begründet. Begreifen wir Spielregeln als Algorithmen und diese als Maschinen, so sind wir letztlich bei der Frage nach der Medialität der Strategiespiele angelangt, die wiederum auf die Medialität des Computers verweist. Doch was um alles in der Welt ist diese Medialität? Das ist ja auch schon problematisiert. Das ist zumindest ganz süß, wenn man bei Google Medialität eingibt, was sie schon mal gemacht hat, kommen die tollsten Seiten bei heraus. Wie
heißt das? Roswitha Rosing kommt da heraus.
Ja, auch die Hand auflegen und so.
Genau. Für Sibylle Krämer ist es ein geradezu konstitutives Merkmal der Medien, dass sie im gelungenen Vollzug unsichtbar werden, wie du auch schon formuliert hattest. Wir sehen keine Farbflecken auf einer Leinwand, sondern ein Gemälde. Wir lesen keine Buchstaben, sondern einen Roman. Wir sehen keine Bildpunkte auf einer Mattscheibe, sondern ein Fußballspiel. Einzig im misslungenen Vollzug, etwa bei der Bildsteuerung im Fernsehen, sehen wir Krämer zufolge die Medien als apparative Vorrichtungen und nicht nur lediglich das, was in ihnen erscheint. Die Medialität wäre in diesem Sinne eigentlich genau das, was den Betrachtern, den Konsumenten im Normalfall entgeht. Und damit wären sie, unter Verdacht, oder wäre sie die Medialität umso wirkmächtiger. Doch dieses Verschwinden, dieses Unsichtbarwerden der Apparate ist lediglich die eine Seite der Medaille. Demgegenüber steht das, was J. David Bolter und Richard Cousin als Hypermediacy bezeichnen, also dem Vergnügen an der Gemachtheit der medialen Repräsentation. Das ist ein Screenshot aus Manchu Park's Global Groove und das ist Richard Nixon, der da gerade durch die Mangel dreht. Dieses ostentative Ausstellen der Gemachtheit zeigt sich in einer Reihe von vor allem avantgardistischer, aber auch in gerade populärkultureller Produkte, was Bolter gar zu der These veranlässt, eine Gemeinsamkeit zwischen der historischen Avantgarde und der gegenwärtigen Populärkultur im World Wide Web zu konstatieren. In den Medien haben wir es daher mit zweierlei Repräsentationsmodi zu tun. Auf der einen Seite die Produkte, die ihre Gemachtheit verleugnen, und auf der anderen Seite diejenigen, die ihre Medialität auf der Ebene der visuellen Repräsentation gewissermaßen fröhlich einbekennen. jeder mitspielen. Ich würde vorschlagen, die Strategiespiele im Unterschied zu den Shootern als eine Form der Hypermedicine zu betrachten. Die Shooter versetzen den Spielenden in einen konsistenten Handlungsraum, mit Künstler formuliert in ein Handlungsbild. Zugespitzt formuliert haben die Shooter eine deutliche Affinität zum klassischen Hollywood-Film und wären im Sinne des dort vorherrschenden Continuity-Gebots ähnlich regressiv. Hierbei gilt es mit Grünfeld festzuhalten, dass, Zitat, die Form der Bilddarstellung hier nicht allein eine Möglichkeit der Bilddarstellung ist, zu der es Alternativen gäbe, sondern unabdingbare Voraussetzung für die Interaktion. Shooter sind so, wie sie sind, weil sie eben so sein müssen aufgrund des Spielprinzips. Analoges ließe sich für die Strategiespiele nicht formulieren. Sie sind nicht auf eine ähnliche immersive, sich als Medium verunsichtbarende Bildform angewiesen. Hier sind die unterschiedlichsten Darstellungsmodi nicht allein möglich, sondern eben auch üblich. Dieser Medialitätsbegriff, wie ihn ja nicht zuletzt Wolter und Grusin vertreten, würde ich als einen eher klassisch-hermeneutischen Ansatz bezeichnen. Der Versuch, das Mediale aus den Produkten heraus zu rekonstruieren. Teilt sich Ihnen etwas mit, das nicht dem Inhalt, sondern dem Medium geschuldet ist? Hierfür reicht es gemeinhin aus, genau hinzusehen oder zuzuhören. Als Verfahren bietet sich zudem der Medienvergleich an. Was sind etwa die Unterschiede zwischen Roman und Spielfilm? Was sind die Unterschiede zwischen einem Brettspiel und einem Strategiespiel? Wie lassen sich diese Unterschiede auf die zugrunde liegende Medientechnik beziehen? Wo werden mediale Darstellungsformen in anderen Medien aufgegriffen? Etc. pp. Doch als Medienwissenschaftler sind wir es inzwischen gewohnt, noch eine Ebene tiefer anzusetzen. Dies resultiert nicht zuletzt aus dem Verdacht, dass die auf Transparenz abzielenden medialen Produkte gerade aufgrund der Tatsache, dass das Mediale an ihnen verschwindet, umso wirkmächtiger sind. Dies ist Einsatzpunkt für einen etwas erweiterten, für einen kritischen Medialitätsbegriff, der die Medien als Dispositive versteht, bei denen sich gesellschaftliche Leitvorstellungen in Apparaten nach gerade materialisieren und von dort aus auf die Nutzer zurückwirken. Die Medien werden zu einer Art gesellschaftlichen Unbewussten, und wir nehmen daher die Medientechniken bzw. Apparaten, ihre Apparate als dispositive Anordnung wahr, die in diesem Sinne bestimmte Herrschafts- und Wissensdiskurse oder gar Wunschstrukturen inkorporieren. Über diesen Weg gelangen wir recht schnell zu der Diagnose, dass die Computerspiele, vor allem aber die Strategiespiele, ebenso mit der Computer als Apparat einen gemeinsamen Diskurs, dem der Kybernetik, entstammen. Die Kybernetik als Leitdiskurs der 1960er Jahre, der bis heute in weite Teile der Wissenschaft wie etwa die Humangenetik hineinwirkt, wie Lilly E. Kay eindeutig zeigen konnte, lässt sich seinerseits als Resultat der Erforschung von Kommando- und Kontrollstrukturen im Zweiten Weltkrieg analysieren oder verstehen. Der Computer und mit ihm die Computerspiele werden in dieser Hinsicht als eine Kriegstechnologie zu analysieren, und zwar unabhängig davon, welchen konkreten Inhalt ein Spiel hat, wie dies etwa Klaus Piers in Computerspielwelten nachdrücklich darlegt. Darüber hinaus, und auch das ist sicherlich kein Geheimnis, lässt sich die Entwicklung des Computers als eine Folge der Arbeitswissenschaft, genauer der Arbeitsanalyse der 1920er Jahre, verstehen. Der Computer wäre in diesem Sinne eine Verlängerung des Fordschen Fließbandes, worauf vor allem Bettina Heinz in ihrer Studie zur Grundlagen der Geschichte des Computers hinweist. Dies zuspitzend ließe sich formulieren, dass bereits der apparative Kontext, von dem die Computerspiele zu analysieren sind, eine Art Symbiose von Arbeit und Krieg, von Wirtschaft und Militär darstellt. Jetzt ein längeres Zitat. Dass die Lernaktivitäten bei der Eroberung Polens auf dem Bildschirm die gleichen sind wie bei der Leitung eines Pizzaservice, bei der Aufzucht einer Ameisenpopulation oder bei der Verwaltung einer Weltraumkolonie, markiert nur, dass eine auf Hard- und Software tiefer gelegte Kritik nötig ist. Wenn es sich erweist, dass Feinmotorik und Reaktion sowohl an realen Radarobjekten als auch in den Interfaces von Textverarbeitung als auch gleichermaßen in wertvollen wie indizierten Spielen relevant sind, wenn logische Schließen sich sowohl in Telefonnetzen als auch bei der Lektüre von Hypertext als auch in Adventure-Spielen ereignet, wenn ein bestimmtes Problemlösen sowohl auf die Verwaltung von Lagern und Fluggesellschaften als auch das Führen von Kriegen als auch das Spielen von Strategiespielen applizierbar ist, wenn zuletzt all die dazu benötigten Wissenselemente aus so heterogenen Bereichen wie Experimentalpsychologie und Informatik, Meteorologie und Narratologie, Mathematik und Elektrotechnik sich an der Schwelle des Computerspiels einfinden, dann mag es erlaubt sein, von einer Epistem des Computerspiels zu sprechen. Ich denke, dass die zentrale Aussage dieses Zitats nicht darin liegt, es bei den Computerspielen mit einer Epistem zu tun zu haben. Wichtig ist vielmehr der Gedanke oder die These, dass die Eroberung Polens und die Leitung eines Pizzaservice die gleichen Fertigkeiten eintrainieren und sich dies aus den operativen Grundlagen ergibt. Es ist also notwendig, von den konkreten Spielern zu abstrahieren und die zugrunde liegende Technik in den Blick zu nehmen. In der Strukturähnlichkeit etwa der Strategiespiele äußert sich die Vitalität des Computers. Das wäre im Grunde auch die These. Ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht so sehr darauf eingehen, dass man, das ist vielleicht sogar spannend wäre, statt der Identität zwischen der Eroberung Polens und dem Pizza-Service, es vielleicht spannender wäre, auf Differenzen einzugehen. Vielmehr möchte ich eine zweite, parallele oder gar konkurrierende Lesart der Medialität der Strategiespiele vorschlagen. Denn ich denke, es ist kein Zufall, dass das Dispositiv der Computerspiele, oder sollte ich sagen, das Epistem der Computerspiele, seine Nutzer zu Co-Autoren werden lässt, indem sie Modifikationen schreiben und Erweiterungen beisteuern. Das Dispositiv der Computerspiele weist über den einübenden Nachvollzug der konkreten Spiele hinaus und wird zu einem Spiel mit dem Apparat. Fünftens und letztens die Melancholie des Rolf F. Noir. Rolf Noir schließt eine Untersuchung zum Verschwinden des Gemachten im Computerspiel mit einem, wie er es selbst formuliert, melancholischen Fazit. Das Computerspiel, es ist eine Ideologiemaschine. Und, Zitat, auch die Frage nach den Optionen der Dissidenz und des widerständigen Handelns wird aus der Perspektive einer unsichtbaren Adaption an Diskurs und Dispositive im Spiel meistenteils hinfällig. Denn wenn die Dispositive und Diskurse des Spiels einerseits so dominant sind wie angenommen und an der anderen Seite so massiv an ihrer Verunsichtbarung und Naturalisierung arbeiten wie dargestellt, dann erscheint es nur logisch, dass Handlungsformen und Bedeutungspraktiken nicht wirklich gegen den Diskurs arbeiten können. Was soll ich sagen? Wer würde angesichts einer solchen Diagnose nicht melancholisch werden? Spannend wäre es aber, vor diesem Hintergrund neben der Ideologie der Verunsichtbarung und damit der Naturalisierung eben auch die Tendenz zur Hypermediacy in den Blick zu nehmen, in der die Gemachtheit der Medien legitimer Teil der visuellen Repräsentation ist, was du ja heute auch schon vorgeschlagen hast. Statt dem Eintauchen in virtuelle Realitäten ein Verharren auf der Oberfläche der Medien. Kernel Panic kann als Beispiel hierfür dienen. Auch und gerade hier, so mein Argument, findet eine Adaption an die Maschine, an das Medium und an dessen Ideologie statt. Nur, was ist diese Ideologie dieser Maschine? Ist es lediglich die militärische bzw. kapitalistische Logik, den Konkurrenten zu besiegen? Oder findet nicht ebenso sehr eine Aneignung des Apparates statt, ein Spiel mit dem Apparat, und seine Funktionsweise, die einen Überschuss produziert. Hier sieht man einen Screenshot von ModDB, einer zentralen Datenbank, wo verschiedene Leute ihre ganzen Modifikationen und Erweiterungen und auch eigenständige Spiele einstellen können. Mit Stand von gestern gab es 6.300 verschiedene Mods von bestehenden Spielen und es waren 7.000 Extensions und leider nur 150 eigenständige Spiele. Und ich halte es für ein ganz spannendes Phänomen. Also findet nicht eben so ein Spiel mit dem Apparat statt, der eine Art Überschuss produziert. Ein Überschuss, der nicht nur im Falle der Computerspiele in einem Impuls zur Eigenproduktion mündet, der gleichermaßen die marktwirtschaftlichen Mechanismen bedient, wie er sie durchkreuzt. Da müssen wir unbedingt drüber diskutieren. Naja. Indem eben das Verhältnis von Konsumption und Produktion ins Fließen gerät. Vielleicht liegt gar hierin das Dissidente, das sich aber dennoch nicht als widerständige Praxis versteht. Gerade die Computerspiele sind, nach einem Argument von Sue Morris, als Co-Creative Media zu verstehen. Dies schließt die aus dem Phänomen, dass in diesem Sektor der Unterhaltungsindustrie wie nirgend sonst sich die Adressaten der Produkte so extensiv daran beteiligen, die Spiele um- und fortzuschreiben. These ist, dass diese Entwicklung wesentlich der Medialität des Computers geschuldet ist. Als programmierbare Maschine ist er nicht allein Ausdruck militärischer und kapitalistischer Kommando- und Kontrollstrukturen. Seine Medialität erzeugt ein offenes Dispositiv, in dem die Nutzer selber zu Programmierern werden, indem sie sich im Spiel an die Funktionsfähigkeit der Maschine adaptieren. Dies ist nun nicht in einem schlichten Sinne didaktisch gemeint. Das Strategiespiel ist keine Abkürzung auf dem Weg zum Softwareentwickler. Das Programmieren, das mir im Sinn steht, ist ein anderes. Es schreibt zwar auch an die Maschine, es macht sich die Funktionsfähigkeit der Maschine zunutze, jedoch auf einer oberflächlichen Ebene. Man könnte dies mit Willem Flusser als ein Schreiben im Modus der technischen Bilder bezeichnen. In etwa so, wie es in Alan Kays Formulierung Doing with Images Makes Symbols zum Ausdruck kommt. Es ist ein Handeln mit Bildern, das zu einer Kultur des Modifizierens und des Erweiterns führt. Diese Mods und Add-ons sind fraglos Teil des Dispositivs. Sie fügen sich in die Diskurse ein, gleichzeitig modifizieren sie das Dispositiv aber auch. Zusammenfassend, die Mentalität der Strategiespiele verstanden als das, was sie trotz aller inhaltlichen und ästhetischen Unterschiede verbindet und was sie an ihre operative Grundlage rückbindet, sind Kommando- und Kontrollstrukturen und damit eine militärisch-kapitalistische Logik. Gleichzeitig, und das als These, darüber hinausweisend entsteht eine Kultur des Open Source. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.